wenn meine Frau Ursula mir denn das Picknick bereit macht in einem Korb, dann ist das Erste, was ich mache, wenn ich mit dem Auto anhalte zum Essen, ist Gesamtüberblick. Denn ich muss wissen, was da drin ist und ob es sich lohnt, zwei Brote zu essen. Je nach Dessert muss ich das dann ausrechnen. Dann will ich zuerst mal einen Gesamtüberblick geben, was wir in diesen drei Tagen miteinander leben möchten. Pionierarbeit ist das Thema. Und ich will das Thema so vielleicht nennen, Pionierarbeit, eine Möglichkeit nach 2. Timotheus 2,2. Denn ich bin überzeugt davon, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt. Also eine Möglichkeit. Erstes Kapitel. Die geistliche Einstellung des Missionars. Also Fallfehler hat es dann die drei Tage immer. Das müsst ihr euch angewöhnen, ne? Dativ, Akkusativ und das ganze Dienst, das habe ich nie recht gelernt, ne? Also, die geistliche Einstellung. Zweiter Hauptpunkt. Strategie der Pionierarbeit. Also, Arbeitsziel und Weise. Strategie der Pionierarbeit. Und dann wollen wir miteinander sehen, wie Jesus Jünger geschult hat, was für einen Plan ein Pionier haben kann und aus der Bibel her lesen kann. Dritter Hauptteil, das Team als Mittel der Pionierarbeit. Also das missionarische Team, Gruppe. Vierten Hauptpunkt, Organigramm, das heißt alles, was im Team praktisch überlegt werden muss, dass eine Arbeit bis an das Ziel geführt werden kann. Fünfter Hauptpunkt. Jüngerschaft als Gehorsamsziel. Jüngerschaft als Gehorsamsziel. Also ein Ziel, mit Jesus zu leben in Gehorsam, Jüngerschaft. Und der letzte, sechste Punkt, der Pionier und seinen Weggang, also die Gemeinde lassen, weiterziehen, neu anfangen. Ich habe die große Freude, dass wir mit in diesen letzten 15 Jahren konnten wir, meine Frau und ich, und auch mit einem Team, in verschiedenen Jungen, eine Arbeit beginnen, die verlassen, in eine neue Gegend gehen, wieder eine Arbeit beginnen, da wo in einer ganzen katholischen Gegend, wo wir keine Gläubigen getroffen haben, wieder anzufangen, wieder zu sehen, wie Gemeinden zum Leben kommen, wie jetzt 7 Gemeinden da sind in den Bergen und jetzt ziehen wir wieder weg. Wir haben gestern noch mit verschiedenen Brüdern gesprochen, für den weiteren Schritt weggehen und wieder neu anfangen in einer anderen Gegend. Das ist schön. Ein schönes Leben. Spannend. Ne? Da kann man so richtig auf den Herrn, mit dem Herrn zählen, mit ihm rechnen und er verlässt uns nicht. Er ist der wunderbarste Freund. Da kann man anfangen, ohne Freunde zu haben, allein sein in einem Ort, nicht wissen, wie man anfängt und hat alles, was man braucht. Die Bibel, Gottes Wort, Gottes Plan für Gemeindearbeit. Das ist so herrlich. Und kann es dann leben, vorwärts gehen und mit dem Herrn Wunder erleben. Ich möchte zuerst, also zum ersten Punkt kommen heute Abend, die geistliche Einstellung. In 2. Timotheus 2,2, ich brauche viel Zeit in der Bibel, besonders weil ich die deutsche Bibel nehmen muss und die Bücher im Neuen Testament, die Briefe sind nicht in derselben Reihenfolge wie in der französischen Bibel. Da wird das natürlich nicht einfach sein. Und diese Bibel habe ich gebraucht das letzte Mal 1948. Gut, ne? Nach der Revolution in Frankreich. Gut. Eine Revolutionsbibel, das, ne? 2. Timotheus 2. Das ist so auch in der deutschen Bibel, oder? Ja. 2. Timotheus 2. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast, von vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leite mich als ein guter Streiter Christi Jesu. Das erste wichtige Prinzip von 2. Timotheus 2,2 ist, so sei nun stark in der Gnade. Unsere Kraft liegt in dem, was wir nicht verdient haben. Da liegt unsere Kraft. Da ist das Fundament für Strategie von Gemeindebau. Die Kraft in der Gnade. Wenn du das nicht ganz persönlich lernst in deinem Leben, da wirst du von mutloser Situation zu mutloser Situation ziehen. Mit hin und wieder doch ein bisschen Licht, das ist auch schön, ne? Aber es wird ein schweres Leben sein, mit Jesus zu leben und das Ziel in den Augen bewahren, Jüngerschaft, andere Menschen zu Jesus zu führen. Unsere einzige richtige Kraft liegt in dem, was wir nicht verdient haben. Da bin ich so froh, denn ich habe gelernt, dass der Herr ist immer bereit zu arbeiten mit Menschen, die nicht wert sind. Mit unfähigen Menschen kann er gut arbeiten. Darum bin ich im Dienst. Das habe ich gelernt in diesen Jahren. Weil er seine Ehre gibt er nie einem Menschen. Er will die Ehre ganz haben. Paulus sagt, wir tragen dieses wunderbare Evangelium in ganz wahren Töpfe, die sehr zerbrechlich sind. Und der Prophet Jeremia sagt auch unter anderem, dass der Töpfer nimmt den Ton, oder der Ton, ja, war richtig gut, das ist also ganz treffend. Und er nimmt den Ton, macht ein Topf, kann aber das wieder ganz zusammenlegen, wieder neu anfangen und macht genau, was er will. Weil wir es gebrauchen in unserem Leben, nicht uns zu leben, nicht uns für sich zu leben, sondern zu leben in einer Abhängigkeit zu Gott. Und zu wissen, es gibt keinen anderen Weg in der Bibel, hoch zu sehen, als der Weg von unserem Tod. Das ist der einzige Weg. Da, wo wir sterben, da gibt es andere Christen. Da, wo wir leben wollen, da, wo wir etwas sein wollen, da, wo wir mit unserer Kraft rechnen, da, wo wir versuchen, anderen Menschen zu zeigen, wie man Gemeinde baut, da geschieht nicht Gemeindebau. Oder geschieht vielleicht etwas, das man Gemeinde nennt, einen schönen Saal, viele Menschen, und das in 5, 10 oder 15 Jahren nur Probleme, Sünden, Abfahren, Abschweifen und so weiter. Weil die Gemeinde Jesu nicht auf dem Fundament auf Jesus beruht. Ich spreche da nicht einfach von der Theologie Jesus, sondern vom Leben, die ausgelebte Theologie. Jesus in uns und die Gnade genügt. Sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade. Hier liegt deine Kraft. Und das wirst du lernen. Du hast es vielleicht schon gelernt, aber wirst weiter es lernen. Überall da, wo wir das Gefühl haben, wir sind noch schwach, da wird der Herr Jesus aus Liebe, wird er uns zerbrechen. Weil er seine Ehre nie teilt mit jemand anderem. Er will, dass sein Name verherrlicht wird. Gemeinde kann nie gebaut werden, wenn sie nicht gebaut wird, allein in Jesus, in seiner Gnade und für ihn. Paulus sagt dann in Vers 2, und was du von mir gehört hast, von vielen, vor vielen Zeiten, das befiehlt treuen Menschen an, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und was du von mir gehört hast, das ist aber nicht alles. Paulus hat gesagt, was du von mir gehört hast, aber Kapitel 3, Vers 10, du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, welche mir widerfahren sind, zu Antiochien, zu Ikonion, zu Lystra. Wir meinen es nicht ganz richtig, wenn wir das Gefühl haben, 2. Timotheus 2 ist eine Sache der Lehre. Es ist eine Sache des Lebens. Jesus war für seine Jünger ein Vorbild. Paulus war für seine geistlichen Kinder ein Vorbild. Sie haben ihn gesehen, Tag und Nacht, wie er lebte in schwierigen Situationen, wie er einen Plan hatte und ihm nachfolgte, wie er als Gesteinigter wieder aufgestanden ist, und in dieselbe Stadt hineingezogen ist, wie er mit Jesus gelebt hat, wie er Leiden durchgestanden hat, das haben sie gesehen. Timotheus hat das erlebt. Er wusste, was das Evangelium ist. Für ihn war das Evangelium die Schwachheit von Paulus und diese große Kraft Gottes in Paulus. Er hat neben ihm ein Vorbild gehabt, einen schwachen Mensch mit einem ganz starken Gott. Und das war eigentlich die Motivation von Timotheus. Kapitel 3, 2. Timotheus, in Vers 14 steht geschrieben, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du gelernt hast. Bleibe in dem, was du gelernt hast, da du ja weißt, von wem. Du hast ja gesehen. Du hast ja so ein Leben gesehen. Unsere geistliche Einstellung, das Leben vom Missionar, das Leben vom Zeugen Jesu, ist eigentlich das Wichtigste. Die Welt hat schon lange verstanden, dass junge Menschen nur ein Vorbild brauchen und dann sind sie bereit, ihr ganzes Geld, ihre ganze Zeit, ihre ganzen Möglichkeiten hinzugeben, um dieser Vedette nachzufolgen, von Stadt zu Stadt, um sie anzuhören, um sie zu fotografieren, um alles zu leben für sie. Das Evangelium muss so gelebt werden von uns, dass andere Menschen Lust haben, Jesus zu kennen, weil sie uns angetroffen haben. Sie haben etwas von Jesus angetroffen. Etwas von seinem Leben. Oh, sie wissen noch nicht, was es ist. Sie wissen nur, hier ist, der ist so anders. Was ist denn das? Als in der neuen Gegend in den Bergen wir Pionierarbeit wieder angefangen haben, haben wir keinen Christen angetroffen. Wir haben Haus-zu-Haus-Arbeit, Evangelisation gemacht, Straßenevangelisation, auf den Marktplätzen mit dem Syrertief. Und während 3 Jahre kam kein Mensch zum Glauben. Ich ging 4 bis 5 Nachmittage in der Woche von Haus zu Haus, um mit den Menschen zu sprechen und ihnen die Bibel zu zeigen. Aber 3 Jahre lang hat es keinen interessiert. Und 3 Jahre sind kurz, weil Jeremia hat das 23 Jahre gemacht. 23 Jahre hat er jeden Morgen gepredigt und niemand hat gehört. Das sind 3 Jahre wirklich viel zu kurz. Ne? Und in dieser Zeit wusste ich genau, dass Menschen da sind, die unbedingt beobachten müssen, wie ein Christ reagiert in den verschiedensten Situationen. Wie reagiert ein Christ in der Krankheit? Meine Frau und ich waren eine ganze Zeit in diesen 3 Jahren krank. Das war Gottes Plan. Ein Christ reagiert gesund, das ist normal, aber ein anderer Mensch auch reagiert gut gesund. Wie reagiert ein Christ krank? Und das hat Menschen zu Jesus geführt. Wir hatten Schwierigkeiten, schwere Situationen, die sind nötig, dass Menschen zum Glauben kommen. Gottes Plan ist nicht unser Plan, aber Gott hat seine Wege. Mittel zur Evangelisation ist für Jesus, es gibt nur ein Mittel zur Evangelisation, das sind seine Kinder. Du und ich, wir sind das Mittel. Das wollte er so. Wir werden gebraucht, Jesus braucht uns und wir sind eigentlich das Mittel, dass das Evangelium, die Kraft Gottes der Welt gezeigt wird durch ganz schwache Gefäße. Unsere Schwachheit wird nie ein Hindernis sein für das Evangelium. Unsere Kraft oft, aber unsere Schwachheit nie. Was ist nötig als geistliche Einstellung in unserem Leben? Wir haben doch sicher alle das Gebet schon gesprochen, Herr. Wie soll ich sein und leben, dass du mich gebrauchen kannst? Das ist doch unsere ehrliche Bitte. Und ich glaube, wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir diese Bitte auf unserem Herzen. Herr, ich möchte gebraucht sein von dir. Wie soll ich denn sein? Ich glaube, die erste Bedingung oder eine der Bedingungen, um ein Zeuge Jesu zu sein, ist eine klare Sicht der Verlorenheit der Menschen. Eine klare Sicht der Verlorenheit der Menschen. Bist du ganz überzeugt davon, dass Menschen ohne Jesus verloren sind? Du wirst sofort sagen, ja. Sind wir aber ganz überzeugt davon, dass es gar nichts Gutes gibt im Herzen von einem Menschen. Nichts, das zum Heil führen kann, aber auch gar nichts. Einer von meinen lieben Mitarbeitern, der heute noch mit mir zusammenarbeitet, der ein geistliches Kind ist, als er zum Glauben kam, war er in einer Rockmusikgruppe. Und wir sind miteinander spazieren gegangen im Wald. Und ich konnte ihm sagen, was eigentlich, wer Jesus ist. Und wie Jesus mich liebt. Wie er alle meine Schwachheiten annimmt. Wie er mich nie verstoßen hat. Und wie er mit Sündern arbeitet. Und ich war so froh, dass ich ihm das alles sagen konnte. Und ich habe ihm gesagt, schau, wenn du Jünger Jesu wirst, du bist es ja noch nicht, aber wenn du es wirst, dann wirst du einen Freund haben, der dich aus der Hölle in das Paradies begleitet. weil du ganz drin bist schon. Du wirst nicht verloren werden. Du bist es. Nie verloren. Und er konnte 14 Tage nachher an Jesus glauben und ihn annehmen. Und dieser Mitarbeiter war nicht ganz überzeugt während 5 Jahre, nicht als engagierter Missionar, noch nicht ganz überzeugt, dass alles im menschlichen Herzen schlecht ist. Und es kamen schwere Stunden, weil Gott führt uns in seiner Liebe durch schwere Stunden. Unsere Motive müssen gereinigt werden. Er liebt uns so fest, dass er uns selber reinigt. Und in diesen schweren Stunden kamen Anfechtungen. Es kamen Gedanken in seinen Kopf, wo er sagen musste, das ist doch gar nicht möglich. So schlecht bin ich nicht. Und er musste zerbrechen und erkennen, es stimmt, Markus 7, 20 und 21 stimmt, alles, was aus dem Herzen kommt von Menschen, das ist, was ihn verwirrt und was schlecht ist, das ist es. Wenn du nicht überzeugt bist davon, dass in deinem Herzen ein Ehebrecher ist und ein Mörder, da wirst du in der Pionierarbeit Schwierigkeiten haben, weil du nicht die nötige Liebe findest zu den Mördern und zu den Ehebrechern. Weil du nicht die nötige Liebe findest zu den Homosexuellen. Weil du doch noch das Gefühl hast, so schlecht bin ich doch nicht. Wir haben die Folge in unserem Dienst, dass immer wieder Menschen zu Jesus kommen. Die Menschen sind, die verstoßen sind. Die Marginos, die auf Randmenschen sind. Wie ist es schön, wenn man so einen Jungen in die Arme nehmen kann und ihm sagen kann, du, ich kenne nicht, was du gelebt hast. Aber ich weiß eines, dass du nichts Schlechteres gelebt hast, als was in meinem Herzen sein kann. Und ich kann jedem sagen, ich kenne dich schon. Hab dich schon angetroffen. Was? Ja, in der Bibel. Da habe ich dich angetroffen. Weil es keine 2 Bibeln gibt. Die Bibel zeigt, was im Herzen ist. Für alle Menschen. Und darum kenne ich dich schon. Darum weiß ich schon, bevor du kommst, dass Gott dich liebt. Ich weiß schon, dass Vergebung da ist. Ich weiß schon, dass die Gnade genügt für deine Sünde. Das ist doch toll. So eine Botschaft. Aber wir müssen davon überzeugt sein, dass nichts in unserem Herzen ist, was gut ist. Wir sind total verloren. Als natürliche Menschen. Total verloren. Ist das gut, wenn man es erkennen kann vor dem Heiland? Und ihm sagen kann, Heiland, es ist ganz klar, nie könnte ich etwas tun mit meiner Kraft, was mir gefällt. Wie kann man aus etwas, was schlecht ist, durch Anstrengung etwas Gutes machen? Das geht doch nicht. Aber das ist befreiend. Für mich ist das keine Last. Es ist keine Last für mich zu wissen, dass ich total schlecht bin. Denn ich habe verstanden, dass der alte Mensch, der muss nicht besser werden, der muss sterben. Die Christen, die jahrelang den alten Mensch immer wieder aufpumpen, der muss doch besser werden, ein bisschen religiös werden wenigstens. Das soll er gar nicht. Der muss sterben. Der ist der. Gott hat gesagt, er ist der. Gott hat gesagt, der kommt nicht in den Himmel, der alte Mensch. Ja, aber Herr, ich bin doch evangelisch. Ja, das will ich nicht wissen. Der alte Mensch kann evangelisch sein. Er kommt nicht in den Himmel. Wie schön. Wie befreiend. Jesus will in uns leben. Und es ist sein Leben in uns, Das ist das neue Leben. Das ist die neue Kraft. Das ist die Gnadenbotschaft. Eine Botschaft, die Hoffnung bringt allen Menschen. Also der erste Punkt, eine klare Sicht der Verlorenheit der Menschen und eine klare Sicht von meinem Herzen. Und wenn du dich ein wenig kennst, dann hast du keine Möglichkeit mehr, dich über einen anderen zu stellen. Du hast keine Möglichkeit mehr. Denn du weißt, dass in dir auch die Lust ist, dass andere auf dich hören. Die Lust, dass andere dich lieben. Die Lust, dass andere deine Arbeit anerkennen. Und das alles ist zum Ziel. Die Lust, dass man meinen Ratschlag verlangt. Weißt du, wenn du Gemeinden wachsen siehst, wenn du Älteste schulst und alles dann lässt und wieder gehst, hast du doch noch, ach, dass sie wenigstens noch, ja, ein wenig mehr telefonieren und sagen, du, was meinst du denn? Das macht mich doch so gut, ne? Hat man das Gefühl, man hat doch was Gutes gearbeitet. Und das sind alles Wurzeln, die da sind, in meinem Herzen. Und ich habe Angst, dass die Menschen mich auf die Seite stellen. Angst, dass man mich vergisst. Hast du nie diese Angst gehabt? Angst, dass Menschen neben dir durchgehen und dich nicht merken oder bemerken. Angst, dass Menschen mich auslachen. Hat man weniger, wenn man in einer Gruppe ist, gell? Aber allein ist das so schwierig, oder? Ich gehe oft allein in die Restaurants und Nachtlokale von Jesus zu reden. Ach, das ist doch das Sterben, das ewige Sterben. Ne? Das ewige Sterben. Da sage ich immer, Herr, geh doch du hinein. Ach, komm mal so, ich kann doch nicht. Ja? Und wenn ich von Haus zu Haus gehe, mache ich immer jedes Mal das Gleiche mit meinem Heiland. Heiland, wir machen es wie immer. Ich läute und du sprichst. Ja, läuten kann ich. Das konnte ich schon vor der Bekehrung, ne? Läuten. Und das gibt mir so viel Ruhe, weil ich weiß, er ist da. Er ist mit mir. Denn er fühlt sich wohl da, wo Menschen schwach sind. Da ist er wohl, der Heiland. Da will er mitarbeiten. Da will er arbeiten und uns gebrauchen. Der zweite Punkt der geistlichen Einstellung, dass wir überzeugt sind davon, dass wir eine volle Antwort des Heiles haben in Jesus Christus. Eine volle Antwort für unsere Situation in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz. Die Antwort ist Jesus Christus. Und ich sage das gar nicht als billiges Slogan. Einfach die Antwort ist Jesus. Ja? Sondern als ganz bewusste Glaube in meinem Herzen. Ich weiß, dass es nur eine Antwort gibt auf die sozialen und ökonomischen, politischen Probleme von Frankreich. Das ist Jesus Christus. Jetzt, nach den Jahren, bin ich ein bisschen mehr bekannt in der Arbeit. Und dann hat es verschiedene Psychiater, also ungläubige Psychiater, die hoffnungslosen Fälle mir zusenden. Sagen, also ich kann nichts mehr tun, gehen Sie zu Herr Herrmann, der kann vielleicht noch was tun. Ne? Ja, das kann man auch nicht tun. Ne? Und wir haben immer in unserem Haus junge Menschen, die ganz auseinandergenommen sind von Alkoholismus, Droge, Prostitution, psychischen Behandlung von 5 bis 10 Jahren in Krankenhäusern, die unter Arznei stehen schon jahrelang. Und diesen Menschen kann aber Jesus helfen. Denn ich bin tief überzeugt davon, dass Jesus die Antwort ist. Gewiss, man braucht Stunden, tagelang in der Seelsorge. Man braucht Kraft, Liebe. Man braucht alles das, was man nicht hat. Alles, was einem die Gnade geben kann. gebraucht man für diesen Dienst. Aber wir müssen die Überzeugung haben in unserem Herzen, dass Jesus die Antwort ist. Früher oder spät wird in deinem Leben ein Zweifel kommen. Ein Zweifel, der Zweifel heißt, Jesus und oder Jesus minus oder genügt er wirklich? Weil es Situationen geben wird, wo du so geglaubt hast für ein Wunder und es ist kein Wunder. Und du hast dich so eingesetzt zu einem Menschen. Und dieser Mensch geht wieder weg. Und geht noch tief in die Sünde. Und du hast so gehofft, dass eine Gemeinde entsteht. Und es entsteht keine Gemeinde. Und da kommen Stunden, wo diese Zweifel hineinbricht ins Herz. Und wenn es so wichtig ist, dass du in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinem Herzen, das einprägt durch Gottes Wort, durch seine Verheißungen, Jesus genügt. Jesus genügt. Er ist die Antwort für unsere Zeit. Paulus hat sich so fest an was geklammert. Das ist so schön zu lesen, in den verschiedenen Briefen von Paulus. Wie er so überzeugt ist davon, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist zu das Heilen von den Menschen. Römer 1, Vers 16. Wie er auch so überzeugt ist davon, dass das Evangelium seine totale Kraft hat und sie nie verliert. Er ist auch so überzeugt davon, dass die Kraft vom Evangelium im einfachen Evangelium ist. 2. Korinther 11. Ich durfte erleben. Vers 3, 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer Lust, so auch eure Gedanken verkehrt werden hinweg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das ist immer wieder eines von den Problemen der Gemeinde gewesen. Dass die Gedanken weggehen von dem einfachen Evangelium. Von dem ganz lichten Evangelium. Und weißt, es braucht Mut in dieser Welt, mit dem einfachen Evangelium zu leben und es zu predigen. Ich war in meinem Beruf Techniker im Maschinenbau. Und als ich angefangen habe zu predigen auf den Straßen, und so die Menschen gesehen haben, die Reaktion haben gedacht, ja Mensch, Kinder, das ist doch, ich muss etwas bringen, dass die Menschen anhören. Das ist doch so einfach. Da denken sie bestimmt, das kann nicht mehr sagen. Und dann hat man das so innerlich das Gefühl, da muss noch etwas viel kräftiger sein. Und da ist die Wissenschaft noch eine Prise Wissenschaft rein und noch ein bisschen, ja, dass die Menschen da merken, der Kerl, der kann was, der hat das überlegt. Und ich habe immer wieder gemerkt in meinem Dienst, dass die Torheit des Zweifels eine Kraft ist. Und die wahre Kraft ist vom Evangelium. Es ist doch merkwürdig, dass Menschen, die vom Evangelium noch nicht gehört haben. Ich denke an einen Mann, da war ich auf der Straße und predigte das Evangelium und habe einfach die Kreuzigung Jesu bemalt und gefiltert, einfach davon geredet. Und habe Sachen hingestellt, die keinen Mensch verstehen kann, kein normaler Mensch. Habe gesagt, dass Jesus sterben musste, dass andere Menschen das Heil haben. Wenn man das Bibel nicht kennt, das ist doch total unmöglich zu verstehen. Es hat in das kein Sinn. Und da kam auf der Straße ein Mensch zum Glauben an Jesus. Er weinte während der ganzen Botschaft. und kam zum Glauben. Er hat nichts verstanden, ganz wenig verstanden. Aber er sagte mir nur, was du gesagt hast, das sehe ich schon ein Jahr im Leben von einem meiner Arbeitskollegen. Und einer von diesen Arbeitskollegen war einer von meinen geistigen Kindern. Der hat das gesehen im Leben von einem, der keine Möglichkeit hat zu reden. Er ist ganz gehemmt vom Sprechen. Aber er lebt Jesus. Und hat gesagt, was du sagst, das habe ich gesehen im Leben von dem. Ich will Christ werden. Ich sage, das ist doch wunderbar. Das einfache Evangelium, ausgelebt und gepredigt, das miteinander, ich würde fast sagen, es passt, aber es ist nicht so, einige Geister interessieren. Aber es ist doch so schön, wenn man das so erleben kann. Dritter Punkt von der geistlichen Einstellung. Drittens, mein Leben soll nur für ein Ziel da sein. Hast du schon mal ein Bleistift genommen und auf ein Papier geschrieben, was das Ziel ist von deinem Leben? In einem Satz. Das ist eine ganz gute Aufgabe. Das müssen alle geistlichen Kinder schreiben. Was ist jetzt dann dein Ziel? In einem Satz. Und das ist auch ganz wichtig für die Missionare. Ich bin zum Teil verantwortlich in der Mission für verschiedene Teams in unserer Mission, für die Seelsorge von den Missionaren. Wenn ein Missionar nicht in einem Satz schreiben kann, was sein Ziel ist, dann kommt er nicht zum Ziel. Dann macht er so viele Sachen, dass er am Ende kein Ziel mehr hat. In einem Satz. Versuch mal in das Ziel. Versuch mal auf den Knien vor dem Herrn. In einem Satz. Das Ziel von meinem Leben. Paulus konnte es machen. Paulus, natürlich, er hat lange Sätze gemacht, das muss man auch sagen. Er hat in einem Satz geschrieben. Und Petrus hat die Rest gesagt, also was Paulus, das ist ja nicht so einfach immer, ne? Er konnte sagen, dass sein Ziel, Philipper 3, sein Ziel ist, Jesus so zu kennen, dass andere Menschen wissen, dass er mit Jesus ist. Darum hat er gesagt, ich schaue alles andere als Kot an, weil ich Jesus kennen will. Das Ziel in meinem Leben ist nicht Frankreich erreichen. Ja, Kinder, das sind 55 Millionen. Für wen nehme ich denn mein Leben? Bin ich denn so wichtig? Nein. Mein Gebet ist 55 Millionen. Mein Gebet ist mehr, denn ich bete auch für andere Länder. Aber ich bin nicht so wichtig. Der Herr kann auch ohne mich arbeiten. Aber er will mit mir arbeiten. Das ist seine Gnade. Mein Ziel ist so, Jesus kennenzulernen, dass andere Jesus sehen. Denn wenn Menschen Jesus sehen, dann müssen sie doch fast eine Entscheidung treffen. Sogar nicht anders möglich. Dagegen oder dafür? Mein Leben soll nur für ein Ziel da sein. Weißt du, wie du es merken kannst in deinem Leben, ob du dieses Ziel verfolgst? Wenn du ein großes Ziel erreichen willst in dem geistlichen Leben, wenn du ähnlich sein willst wie Jesus, dann sieht man das in der Treue in den kleinen Dingen. Das ist total unlogisch. Wenn ein guter Patron, Direktor, ein Geschäft anfängt und etwas Gutes machen will in den Leuten, dann sucht er nur Menschen, die Diplome haben, die
die schon Erfahrung haben in der Arbeit, die x Jahre gearbeitet haben, die einen schönen Brief haben von einem anderen Geschäft, er war sehr gut und so weiter, und diese nimmt er alle zusammen. Aber das beweist nur, dass er nicht so sehr viele Möglichkeiten hat. Er braucht viele andere gute Menschen, um an das Ziel zu kommen. Und wenn Jesus arbeitet auf dieser Welt, dann sucht er Menschen, die treu sind in seinen Dingen, die schwach sind. Da ruft er sie, beruft sie und will mit ihnen arbeiten. Und hat der Herr gesagt, ja Herr, was es geht doch nicht zwischen dir und mir. Bei dir ist kein Fehler, das kann, aber etwas, es muss etwas sein, bei mir dann. Was geht nicht, das kann sein. Und da kam der Gedanke, und es kam ganz bestimmt vom Heiligen Geist. Du machst oft Ursula, also was meine Frau macht, oft Ursula müde und nicht. Was ist jetzt da? Und dann hat mich Gott erinnert an meine Schuhe. Sie versorgt schon etliche Jahre, jetzt nicht mehr, das war schon meine Zeit, etliche Jahre versorgt sie deine Schuhe. Und du hast heute eine Botschaft vorbereitet von dem großen Gott der Ordnung. Ich habe natürlich vom Universum gesprochen, diese Botschaft. Nicht von meinen Schuhen. Jetzt, was machen diese Schuhe im Universum? Und ich musste von meinem Büro, das im Wald ist, in einer kleinen Hütte, musste ich nach Hause gehen, zu Fuß, und meiner Frau, der Ursula, um Vergebung zu bitten. Und da habe ich so ein Heft auf meinem Büro, ein Wunderheft. Da sind auf den Seiten, ist ein Stück in der Mitte, so vertikal, ja, also von oben nach unten. Und auf einer Seite steht die negativen, Gewohnheiten und auf der anderen Seite die positiven Gewohnheiten. Und wenn ich eine negative sehe in meinem Leben, dann schreibe ich die positive auf die andere Seite, die dann die negative wegnehmen wird. Wir wohnen im zweiten Stock in diesem Haus. Und dann muss ich mir sagen, jedes Mal, wenn ich am ersten Stock durchlaufe, und ich nehme immer die Treppen 2 zu 2, meine Frau hat mir was gesagt, ne, so immer im Training, muss ich denken, im Treppenhaus am ersten Stock, muss ich denken, Schuhe! Ja, und zack, Schuhe! Ne? Und dann komme ich vor und versorge meine Schuhe. Das ist das Wunder, ne? Und heute, nach etlichen Jahren, kann ich meine Schuhe versorgen. Meine Frau, die hätte das nie geglaubt früher. Warum erzähle ich das? Nur um zu sagen, dass das geistliche Leben, das ist die Treue in den kleinen Dingen. Und wenn du treu bist in den kleinen Dingen, hat Gott gesagt, hat Jesus gesagt, dann wird er dir auch größer zu tun geben. Wenn du große Sachen siehst, muss ich dir sagen, du wirst dich vielleicht nie erreichen. Aber wenn du treu bist in den Kleinen, wirst du überrascht werden, wie Jesus arbeitet und wie er dich gebraucht. Vierter Punkt von unserer Einstellung. Der vierte Punkt von der Einstellung vom Missionar: Ich will Sünde, Sünde nennen und sie verlassen. Ich will Sünde, Sünde nennen und sie verlassen. Man könnte natürlich für jeden Punkt x Bibelverse nehmen. Wir haben keine Zeit. Ich gebe meistens diesen Kurs in Schulen in 40 oder 50 Stunden. Da haben wir zu wenig Zeit, aber ich könnte wenigstens die Linie und den Gedanken mitbekommen. Sünde, Sünde nennen. Was ist denn genau, jetzt finde ich das falsche Wort, Exaggeration, Übertreibung. Übertreibung, was ist denn das genau? Ist das Lüge oder ist das, was ist denn das genau? Das ist Lüge. Ich habe oft übertrieben. in meinem Leben. Und die Übertreibung, die macht ein Teamleben total fertig. Da kommt einer nach Hause und sagt, ja, ich hatte noch gute Kontakte und alles. Ne? Und wenn man nachher den Kontakten, den guten nachgeht, da sieht man dann die Wahrheit später und merkt, ja, also diese guten Kontakte, die hat er sich wahrscheinlich vorgestellt, dass er sich selber Mut gemacht hat damit. Ne? Und dann sind andere betrifft. Nie das klar. Der hat immer gute Kontakte. Und nicht nie. Und vielleicht sind die gar nicht so gut. Ich musste lernen in meinem Leben, wenn ich mit Brüdern rede, da rede ich die Wahrheit. Und da kommt manchmal heute noch, 20 Jahre mit dem Heiland, und kommt immer noch das. Das ist doch schrecklich. Da kommt eine Übertreibung. Und da muss ich aufhören, mitten im Satz, und dem Bruder sagen, versieht mir. Ich möchte zurückkommen zum letzten Satz, da war ich noch wahr. Jetzt habe ich gerade übertrieben. Denn wenn du mit Jesus weiterlebst, dann ist der Heilige Geist in dir wie der Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Der Schiedsrichter auf dem Fußballplatz, der lässt sich total spielen. So habe ich, wenn ich es erlebt. Aber wenn ein Fehler ist, da pfeift er. Und da gibt es doch keine Fußballspieler, die, wenn der Schiedsrichter pfeift, dann spielen sie einfach weiter, ganz alleine einer, mit dem Ball ganz alleine. Dann spielt weiter. Und er schüttelt in das Tor hinein, ne? 1-2. Alle schauen zu. Das stimmt ja. Ist ja los. Der hat gepfiffen. Oder getroffen. Ich sag mal. Gepfiffen. Ein pfiffiges Wort, hä? Und sie leben weiter. Sie spielen weiter. Mit dem Ball. Ich bin ganz allein auf dem Tor. Denn wenn der Schiedsrichter pfeift, dann muss man aufhören. Und dann muss man die Situation reparieren. Reparation, französisch, ne? Und wenn sie repariert ist, dann pfeift er wieder und dann spielt man wieder, wie wenn nichts gewesen wäre. Und dann sagt man sich, dann ist ein Spieler, ich elender Typ, das hätte nie vorkommen, dass so ein Fehler macht man nicht. Nein. Sonst hat man nicht mehr die Kraft, mit einem Ziel und mit einem totalen Engagement zu spielen, wie es anders ist. Wenn der Heilige Geist fragt, kennst du das? Was sollen die schon inwendig, ne? Und du merkst, da blockiert das. Da ist kein Frieden mehr. Und dann fängt man an, entweder zu schweigen oder sich zu verteidigen. Und da ist es doch schön, wenn man aufhören kann und sagen kann, Heiland, ich komme wieder. Ach, Herr, ich habe es nicht. Vergib. Und dann vergibt der Heiland. Und dann muss man dann wenigstens noch 2 Stunden lang traurig sein, oder? Denn das sollte doch nicht vorkommen. So. Nein. So wie wir glauben, dass wir Sünder sind, so haben wir zu glauben, dass die Gnade genügt. Wir sind nicht immer ganz, ganz einig, meine Frau und ich. Sonst sind wir eine schöne Ehe, glaube ich, ja. Und wenn wir etwas haben, kommen wir zusammen und bitten einen anderen Vergebung. Das ist schön. Aber am Anfang in unserer Ehe, da war ich nachher immer so traurig. Ich habe gedacht, Mensch, normal, das ist wieder diese Sünde. Also ich bin doch blöd. Ich war nicht traurig. Und das war so schön in meiner stillen Zeit, wie der Heilige Geist mir das unterstrichen hat beim Lesen vom Wort. Wenn ich vergebe, dann ist alles wieder klar. Und jetzt, wenn wir uns vergeben, gegenseitig, dann bitten wir uns einander um Vergebung und sofort sitzen wir ans Klavier und singen das.
Weil sie Gnade genügt. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht Zeit zu verbrauchen und noch ein langes Gesicht zu machen. Wir können uns freuen. Wir leben von der Gnade. Aber wenn du von der Gnade lebst, dann musst du in deinem Leben Sünde, Sünde nennen. Du bist nicht so, weil dein Großvater so war. Das ist nicht wahr. Er war schon so bissig, ne, und so unangenehm. Ja? Aber das ist nicht der Fehler von deinem Großvater. Das ist Sünde. Und wenn du das Sünde nennen kannst, dann kannst du von der Gnade leben, von der Vergebung. Und das ist ein schönes Leben. Ich sage so oft, Jesus ist nicht gestorben für unsere Charakterprobleme. Er ist nur gestorben für Sünden. Aber wenn wir unsere Charakterprobleme Sünde nennen, dann ist er gestorben dafür. Dann ist kein Problem mehr. Dann ist das gelöst. Das ist ganz wichtig für einen Missionaren oder für jemanden, der für den Herrn leben will und ihm dienen will, in seinem eigenen Leben Sünde, Sünde nennen. Das ist befreiend. Es gibt Menschen, die meinen, dass das uns so traurig macht, wenn man immer diese Sachen Sünde nennen muss. Ist nicht wahr. Weil für die Sünde wissen wir, wohin gehen mit der Sünde. Da haben wir eine Lösung. Da können wir Vergebung finden. Und da bekommen wir Vergebung. Fünften Punkt in der Einstellung. Mein Leben dem Herrn unterstellen. Mein Leben dem Herrn unterstellen. Ich bin so froh zu wissen, dass ich gar nicht so wichtig bin. Das ist schön, wenn man das entdecken kann. Das ist befreiend. Wo die erste Gemeinde zum Stand kam, oder wie man das nennt, da habe ich gedacht, du hast doch gut gearbeitet, ne? Also mein, ehrlich, so 3 Jahre evangelisiert und ausgeharrt und da kommen Menschen zum Glauben und dann Gemeindeschulung, da kam die Gemeinde da. Natürlich habe ich den Menschen immer gesagt, das ist die Gemeinde von Herr Jesus, das ist meine, das ist klar, das fragt man. Und da ging ich weg nach Schweden in eine Bibelschule, ich musste 6 Wochen dort unterrichten in Schweden. Und einen Tag bevor ich wegging nach Schweden, da kam ein anderer Missionar in die Gegend, das war von Simon vorher da, von einer anderen Denomination, mit anderen Überzeugungen, mit einer anderen Gemeindesicht. Und der Tag vorher hat vor meinem Weggang, hat er den verschiedenen Gläubigen, hat die Adressen gesucht und gefunden, telefoniert und wollte Versammlungen machen mit ihm. Na Mensch, das geht doch nicht, oder? Da ging ich in mein Büro, mit auf meinem Teppich, der Redmann, und hat zum Herrn geschrieben, hat gesagt, hey, das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich so lange gearbeitet und du hast Frucht gegeben. Und jetzt kommt einer und nimmt das alles weg und bringt eine andere Tendenz. Und ich konnte da nicht jetzt weggehen morgen, nach Schweden fahren zu 6 Wochen. Da ist ja nachher alles fertig. Heilige Geist, den Gedanken, ne? Wem ist jetzt wieder diese Gemeinde, kannst du mir erinnern dann? Ja klar, ist deine Gemeinde, Herr. Ja, was hast du Sorgen? Bin ich nicht der gute Hirte? Ach Herr, aber ich habe doch gearbeitet. Mit welcher Kraft hast du wieder gearbeitet? Sag mal. Ja, natürlich, Herr, mit einer Kraft. Aber ist doch nicht normal, ich will doch weiterfahren mit diesen Leuten. Wir müssen doch noch andere Gemeinden gründen. Ja, und wenn ich jetzt will, dass diese Gemeinde einen anderen Namen hat und eine andere Tendenz, was meinst du dazu? Ja, aber Herr. Kann ich doch nicht. So eine ganze Zeit, bis ich auf den Knien war in meinem Büro. Ne? Und da konnte ich dem Herrn sagen, Herr, vergib mir. Es ist deine Gemeinde.
Wenn du willst, dass ich im Zurückkommen nach Schweden noch etwas in dieser Gemeinde tun soll, dann kannst du alles tun. Ich will nichts unternehmen. Du bist der Herr und der Hirte deiner Gemeinde. Du hast gesagt, ich baue meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht, das Wort nicht mehr erzählt. Danke. Da bin ich nach Schweden gefahren und wollte ja keinen Brief bekommen aus dem Vergessen. Der Herr hat die Sache in die Hand genommen, es waren verschiedene Stunden und am Ende gingen diese Neubekehrten nicht mehr mit diesem anderen Missionaren und die Situation war total geregelt, ohne dass ich je einmal ein Gespräch haben musste. Aber es hätte auch anders sein können. Der Herr wollte mir nur zeigen, in dieser Situation, er wollte mir zeigen, dass mein Leben nicht so wichtig ist, wie ich meine. Er hat mich sehr, sehr lieb. Er will alles einsetzen, um dich und mich zu gebrauchen. Aber wir dürfen nie meinen, dass er es ohne uns nicht hinbringt. Sonst haben wir ein falsches Verständnis von der Größe Gottes. Er ist Sieger so oder so. Ob wir das jetzt mit ihm erleben in einer Situation oder ob er es mit anderen erlebt in einer Situation, seinen Sieg ist vollbracht. Und er baut seine Gemeinde. Denn es ist sein Plan und er sucht seine Menschen, die er gebrauchen will und die er gebraucht. Sechster Punkt. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich frage einfach weiter. Vernüni. Okay. Sechster Punkt von der Einstellung ist zu lernen in unserem Leben, dass die Haupttätigkeit das Gebet ist. Die Haupttätigkeit ist das Gebet. Es ist mir natürlich viel leichter, eine Stunde über das Gebet zu sprechen, als eine Viertelstunde zu beten. Darum gebe ich keine Botschaft mehr über das Gebet. Ich versuche zu beten. Beten lernt man nur durch Beten. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst alles versuchen, aber du wirst beten lernen durch Beten. Ich muss lernen, dass die einzige wahre Waffe in der Pionierarbeit ist das Gebet. In der Gegend, wo viel Okkultismus ist und wo mehr Heilpraktiker sind als Ärzte, und wo die Heilpraktiker ganz offiziell angezeigt werden und ihre Wachzähle haben, wo man zu ihnen kommt, da wo wir jetzt wohnen, da gebrauche ich mehr Zeit auf den Bergen über den Städten zu beten, als Zeit, um in die Stadt zu gehen und zu evangelisieren. Weil ich überzeugt bin davon, dass der wahre Kampf in der unsichtbaren Welt ist. Der Sieg wird errungen in der unsichtbaren Welt. Und nachher geht man schauen auf dem Terrain, was Gott gearbeitet hat. Ich habe heute, das ist eine große, große Freude für mich, ein Gebetsteam von 6 Männern. Wir gehen mehrmals in der Woche auf die Berge zum Beten. Und ich glaube, dass das Schönste ist. Das Wichtigste. Und wenn das Evangelisationsteam, die Jüngeren, im Tal arbeiten, dann kann ich oft einfach auf dem Berg sein, auf den Knien und einstehen in diesen Kampf. Ich habe das nicht erfunden. Mose, Hur und Aaron haben das schon lange gemacht. Ne? Man braucht ja nur ein wenig Bibel zu lesen. Gott hat seine Strategie. Josua war im Tal. Josua arbeitete mit dem Schwert. steht im Text, Exodus 17, 2. Mose 17.
Das schwer zu wissen, was es ist im Neuen Testament.
Der Evangelist Josua war mit dem Wort Gottes unterwegs.
Und der Mose, der war auf dem Berg. In seiner Hand war der Stab, den ihm Gott gegeben hat. Der Stab, lasst mich einfach das Sinnbild jetzt nehmen, das ist vielleicht theologisch nicht ganz einwandfrei, aber das sieht mir ne, vorne ein. Der Stab in der ganzen Geschichte vom Volk Israel sehe ich immer wieder als das Kreuz vom Heiland. Ein Vorbild vom Kreuz. Der Mittel von Mose im Gebet, in seinem Gebet war der Weg zu Gott, eigentlich das Vorbild vom Kreuz Jesu. In Vers, am Ende von dieser Geschichte, Exodus 17 steht, an diesem Tag war die Hand aus dem Thron Gottes. Die Hand von Mose mit dem Stab ging bis auf den Thron Gottes. Und darum wird Krieg sein gegen Amalek von Generation zu Generation. Das ist unsere Möglichkeit. Unsere Möglichkeit ist, im Namen Jesu den Krieg zu führen, im Namen Jesu die Werke des Teufels zu blenden, im Namen Jesu Menschen zu retten, die Gemeinde Jesu zu sehen, wenn sie noch nicht da ist. In einem Ort, wo jetzt eine Gemeinde ist, in Säulen und Seer, war ich oft im Gebet über diese Stadt mit 2 oder 3 Brüdern in diesem Moment. Und wir haben Gott gelobt dafür, für die Gemeinde, die da ist. Das war kein Mensch leider in der Stadt, ne? Aber wenn man das von oben sieht, ist der Gott das doch klar. Sei so eine Gemeinde. Wir haben jetzt gesagt, es ist doch nicht möglich, dass in einer so einer Stadt, dass es keine Menschen geben wird, die dich loben. Du bist doch so groß. Wir wollen doch deine Ehre, Herr. Und wir preisen dich für diese Gemeinde. Und wir haben nachher gesehen in der Evangelisation, wie Menschen, Ehepaare, beide miteinander sind das schönste Wunder. Ne? Ein Mann und Frau sich bekehren miteinander, das ist herrlich. Wie solche Familien zu Jesus kamen, wie Gebundene frei wurden, wie Medien, die gearbeitet haben im Okkultismus, frei wurden und diese Gemeinde hat sich durch des Herrn Kraft gegründet. Die Haupttätigkeit bleibt das Gebet. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich der Schwächste und das ist ein Problem. Denn Beten lernt man so beten. Und in meinen Gedanken geht das ganz schwer ein für die Praxis. Wenn ich auf die Knie gehe, da habe ich immer nach einer kurzen Zeit Gedanken, jetzt soll ich doch an die Arbeit. Es sind ja noch so viele Briefe zu beantworten. Und da hat noch das Auto ein Problem im Motor, ne? Muss man auch noch schauen. Und dann ist das Telefon, das sonst immer in diesem Moment, aber das hängt sich aus, wenn ich bete. Weil der Teufel weiß genau, dass es das Wichtigste ist für die Missionsarbeit. Ich möchte dir Mut machen. Weine nicht über Mangel an Gebet. Bete weiter. Sag jedem Tag dem Herrn, Herr, ich kann ja nicht so gut beten. Ich schlafe ein dabei. Oft wenn wir beten im Bett, ne, da hört meine Frau nicht mehr das Amen, denn ich bin eingeschlafen inzwischen. Ja, man kann sehr schnell müde sein im Gebet. Hast du das schon gemerkt? Ich kann beim Knien schlafen im Beten. Es sind so viele Situationen, die schwer sind zu leben. Aber wir können beten und das Gebet leben durch Gnade. Der Herr weiß, dass ich schwach bin. Der Herr weiß, dass ich beten will. Der Herr weiß,
dass ich schon jahrelang immer wieder versuche, neu anfange, dass ich die Gebetsanliegen mal auf A4 geschrieben habe, dann auf A5, dann A6, dann ein kleineres Heft, ein größeres, dann in der Bibel, dann aus der Bibel, dann gelb, dann rot, dann grün. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich schon mehrmals die Gebetsanliegen abgeschrieben und habe mehr Zeit gebraucht zum Abschreiben als zum Beten. Und da muss man sagen, das Format ist nicht gut. Nein, der Beter ist nicht gut. Aber das muss man bekennen vor dem Herrn. Und das muss man ihm sagen. Und da auch von der Gnade leben. Und ihm sagen, Herr, ich möchte so gern ein Beter werden. Ich kann dir so schlecht lange reden. Ich kann so schlecht dir sagen, was ich denke. Ich kann so schlecht einstehen für andere Menschen. Ich bin noch so ein Egoist. Ich bete für mein Geld, Herr. Und andere Menschen sterben vor Hunger und Hungersnot. Ich frage dir für Sachen, die total unnötig sind. Und andere Menschen wissen nicht, wie leben. Herr, ich bin so ich-bezogen und möchte doch lernen zu beten. Sag die Sachen dem Herrn, wie du sie lebst. Und da kannst du aus Gnade leben. Da kannst du Fortschritte erleben, ohne du sie merkst. Denn wenn wir sie gut bemerken, dann fliegen wir wieder um. Da kannst du weitergehen mit dem Heiland. Ich will hier aufhören. Ich habe schon Überstunden gemacht. Das kostet viel teurer. Aber möchte noch gern beten, bevor wir weitergehen. Heiland, ich bin so froh, dass wir immer mit dir rechnen können. Du bist der Sieger. Du bist unser Herr, unser Retter, unser König, aber auch unser Freund. Du hast uns so lieb. Du willst mit uns arbeiten. Wir sind Menschen, die so schwach sind. Ich bin so ein Sünder, Herr. Ich habe so viel in meinem Leben getan, dass dir nie die Ehre gegeben hat. Und du hast mich nie weggeschmissen. Du bist so lieb zu uns Menschen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir mit Freude in ein abhängiges Leben zu dir treten können und dass wir miteinander bereit sind, unsere Zielsetzung zu überdenken und zu übersehen. Schenk uns eine tiefe Ehrlichkeit vor dir, dass wir Sünde Sünde nennen können, dass wir Schwachheiten Schwachheiten nennen können, dass wir es nicht mehr nötig haben, zu versuchen, jemandem zu sein, eine Rolle zu spielen. Herr, wir sind so froh, dass du uns liebst, so wie wir sind. Heiland, wir preisen dich heute Abend, wir loben und rühmen deinen Namen. Herr, baue weiter deine Gemeinde auf der ganzen Erde. Danke für die etwa 100.000 Menschen, die sich heute bekehrt haben. Für die 2.000 Gemeinden, die du gegründet hast. Es ist so schön zu wissen, dass du das jeden Tag machst, Herr. O Herr, wir sind erfreut, dass es immer mehr Menschen gibt auf dieser Erde, die dich loben und preisen. Dir sei die ganze Ehre, Heiland. Amen. Danke für euch.